Ja, das Rhodes ist ein goldenes Ticket nach Oxford, aber es ist auch ein integriertes Netzwerk und ebnet mir meinen politischen Weg. Es stellt sicher, dass Leute, die mich, dieses Mädchen von den Sojafeldern Ohios, andernfalls links liegen gelassen hätten, einen zweiten, ernsten Blick auf mich werfen werden. Leute wie Gavin Brookdale. Meine Ziele so zu verfolgen, wie ich es tue, die zu sein, die ich bin, das hat mich von meiner Heimatstadt und dem Großteil meiner erweiterten Familie entfremdet. Meine Mom ist nicht aufs College gegangen und mein Dad hat es nach 2 Jahren abgebrochen, da er der Ansicht war, es sei wichtiger, die Welt zu verändern, als etwas darüber zu lernen. Und hier war ich nun. Diese Hochleistungsmaschine, in deren Nähe sich jeder ein wenig unbehaglich fühlte. Sie glaubt, sie ist etwas Besseres. Ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Aber ich glaube, ich bin etwas Besseres als das, was alle, abgesehen von meinem Dad, in mir gesehen haben. Ich wache in einem Moment der Panik auf, als der Bus, in den ich vor einer Weile in Heathrow gestiegen bin, mit einem Ruck zum Stehen kommt, sodass das Buch auf meinem Schoß auf den Boden fällt. Ich hebe es hastig auf und zwinge meine verschlafenen Augen, die Aussicht von dem bodentiefen Fenster vor mir zu betrachten. Ich habe mich auf dem Oberdeck ganz nach vorne gesetzt, da ich auf dem Weg nach Oxford jedes bisschen englischer Landschaft in mich aufsaugen wollte. Und dann habe ich es verschlafen. Ich kämpfe mich durch den Nebel in meinem Kopf und äuge hinaus. Eine schmuddelige Bushaltestelle vor einem 0815-Handyladen. Ich halte nach einem Straßenschild Ausschau, versuche mich zu orientieren. In meinem Infopaket vom College stand, dass ich an der Haltestelle Queen's Lane in der High Street aussteigen soll. Das hier kann es nicht sein. Ich werfe einen Blick hinter mich und niemand im Bus macht Anstalten auszusteigen. Also lehne ich mich wieder auf meinen Platz zurück. Der Bus fährt weiter und ich atme tief durch, versuche wach zu werden. Ich stopfe das Buch in meinen Rucksack. Ich wollte es eigentlich von meinem ersten Kurs morgen zu Ende lesen, aber im Flugzeug war ich zu aufgeregt, um zu lesen, zu essen oder zu schlafen. Mein leerer Magen und der Übernachtflug machen mir jetzt zu schaffen. Der Zeitunterschied auch. Nicht zu vergessen die Tatsache, dass ich die letzten 12 Jahre meines Lebens auf diesen Moment hingearbeitet habe. In meiner Jackentasche vibriert mein Handy. Ich hole es heraus und sehe die Nummer von vorhin. Ich hole tief Luft und sage, Gavin, lassen Sie uns eine Probezeit von, sagen wir, 1 Monat vereinbaren und wenn Sie das Gefühl haben, dass ich vor Ort sein muss, nicht nötig. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Bitte, geben Sie mir nur 30 Tage, um zu beweisen, dass... Schon gut, ich habe das gedeichselt. Vergessen Sie nur nicht, wer an erster Stelle kommt. Ein Hochgefühl durchdringt mich. Meine Faust ballt sich triumphierend und ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus. Auf jeden Fall, sage ich in meinem professionellsten Ton. Haben Sie vielen Dank für diese Chance. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das weiß ich. Deswegen habe ich Sie hier angeheuert. Was ist Ihr Honorar? Zu Ihrer Information, es gibt kein Geld. Es gibt nie Geld. Ich nenne ihm mein Honorar trotzdem und wir einigen uns. Das Rhodes bezahlt meine Studiengebühren und meine Unterkunft und darüber hinaus bekomme ich ein kleines Stipendium für meinen Lebensunterhalt. Ich entscheide spontan, dass das, was Gavin mir zahlen wird, direkt in mein Reisebudget fließen wird. Und jetzt los, sagt er. Viel Spaß. Den haben Sie sich eindeutig verdient. Im Stadtzentrum gibt es einen Pub, den Sie besuchen sollten. Den Turf. Sehen Sie sich den Laden an, wo einer Ihrer Rhodes-Mitstipendiaten, ein junger William Jefferson Clinton, nicht inhaliert hat. Ha, verstanden. Werde ich machen. Aber nehmen Sie Ihr Handy mit. Ihr Handy ist von jetzt an ein Körperteil, kein Accessoire, okay? Ich nicke, obwohl er mich nicht sehen kann. Okay, abgemacht. In dem Augenblick, in dem ich es sage, biegt der Bus um eine Kurve und da ist es. Oxford. Hinter einer malerischen Brücke geht die schmale, zweispurige Straße in eine belebte Hauptstraße über, zu beiden Seiten gesäumt von Gebäuden in einem Mischmasch unterschiedlicher Architekturstile. Wie die Menschenmenge an der Ziellinie eines Marathons jubeln diese Gebäude mir zu, begrüßen mich in ihrer Stadt. Ein paar haben schräge Schieferdächer, andere Zinnen obenauf. Einige der größeren Gebäude haben riesige hölzerne Pforten, eine Verschmelzung von zeitlosem Holz und Stein, die mir den Atem raubt. Vielleicht führen solche Türen zu den 38 Oxford Colleges. Es mir vorzustellen, all diese Jahre davon geträumt zu haben, war nicht dasselbe, wie es jetzt vor mir zu sehen. Ich hebe den Blick. Am Horizont verstreut sehe ich die Spitzen anderer alter Gebäude, die die Stadt säumen. Die Stadt der träumenden Türme, murmle ich vor mich hin. Das ist es allerdings, sagt Gavin in mein Ohr. Ich hatte ganz vergessen, dass er noch immer an der Leitung ist. So nennt man Oxford. Ein wohlverdienter Titel. Denn bevor es mein Traum oder der Traum jenes Mädchens in der Seventeen-Zeitschrift war, war es auch der Traum von irgendjemand anderem.